liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge vom Podcast Liturgisches Quartett. Heute mit Peter Ebenbauer, Saskia Löser, Bruno Almer und Elisabeth Fritzl. Heute wollen wir Ihnen Einblicke in unsere ganz persönlichen liturgischen Biografien geben. Und ich frage gleich einmal dich, lieber Peter, was möchtest du mit uns teilen?
Ja, danke, liebe Elisabeth. Am besten wird es sein, wir schauen vielleicht einmal in unsere Kindheit, weil sehr viele prägende Erfahrungen im Sinn religiöser Erfahrung liegen wahrscheinlich in der Kindheit und vieles zieht sich dann ins Erwachsenenleben hinein und ich denke, einige Aspekte liturgischer Erfahrung werden sich auch wie ein roter Faden durchziehen. Bei mir war es so, dass ich schon sehr früh mit Gottesdienst und Liturgie in Berührung gekommen bin. In bewusster Weise als 5-6-jähriger Bub mit dem Beginn des Ministrierens in unserer kleinen Dorfpfarre, damals in der Oststeiermark. Wir waren recht viele Ministranten, damals nur Burschen, und hatten einen recht strengen Pfarrer, der noch so vom Wechsel zwischen alter Liturgie und neuer Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil begonnen hat, zum Volk hin zu feiern und alles in deutscher Sprache zu feiern, aber doch noch sehr stark distanziert war, sowohl von der Gemeinde als auch von uns Ministranten. Also er wollte eigentlich mit uns, wie soll ich sagen, nicht so richtig kollegial und freundschaftlich kommunizieren, sondern hat uns einfach angeleitet, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber das Ministrieren hat mich insofern sehr interessiert, als ich da sehr nah am Altar das liturgische Geschehen miterleben konnte. Und ich war dann mindestens einmal in der Woche oder zweimal in der Woche bei der Messe und habe ministriert. Und ein sehr einschneidendes Erlebnis war dann, als ich circa 10 Jahre alt war, da hatten wir eine Primiz in unserem Dorf und der Primizpriester und Primizprediger war Professor Philipp Hanokur, der dann Jahrzehnte später mein Professor an der Theologischen Fakultät werden sollte. Und das war eine ganz andere Erfahrung, weil dieser Priester, der hatte einen sehr starken Kontakt zur Feiergemeinde und der hat die Liturgie wirklich als ein kommunikatives Geschehen zelebriert und hat natürlich auch ganz imposant gepredigt. Und das war für mich sicher ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, welches Potenzial eigentlich im Gottesdienst drinnen steckt. Und dann war noch eine zweite Schiene, die für mich ganz, ganz wichtig war. Das war die Musik und der Gesang, weil ich dann auch bald angefangen habe, in dem kleinen Dorfchor mitzusingen, den damals mein Großvater geleitet hat. Und wir haben ganz, ganz viele Begräbnisse und Hochzeiten gestaltet und manchmal dann auch in der Sonntagsmesse mit diesem Chor gesungen.
Danke, Peter. Liebe Saskia, wie war das bei dir in deiner Kindheit? Was sind so die ersten liturgischen Erinnerungen, die dich geprägt haben?
Also liturgische Erinnerung, spontan, als ich das jetzt gehört habe, was der Peter erzählt hat, habe ich mich so zurückversetzt in unsere Kirche, wo wir jeden Sonntag hingegangen sind. Und ich habe so ein auch in meine Kindheit und gedacht daran, wie es war, als wir immer gemeinsam in die Kirche gegangen sind in der Familie. Und da habe ich so als prägendes Erlebnis eben dieses gemeinsam hingehen und dann dort in der Kirche, weiß ich noch, dass wir beim Vater Unser immer versucht haben, möglichst zwischen unseren Geschwistern oder den Eltern zu sein, da es dort üblich war, sich beim Vater Unser die Hände zu geben. Also alle, die in einer Bank saßen, gaben einander die Hand und haben so das Vater Unser gebetet. Einerseits ein für mich auch im Nachhinein betrachtet schönes Zeichen sozusagen der Verbundenheit miteinander. Und gleichzeitig war es für mich so, dass es zu viel Nähe sozusagen zu den eher fremden Menschen war. Und diese beiden Seiten Nähe und Distanz innerhalb von einer Gemeinschaft, die mich einfach auch danach auch immer wieder beschäftigen, weil ich dann auch später als Jugendliche bin ich sehr gerne zum Beispiel Sonntagabend in die Kirche gegangen, um auch dort Freundinnen und Freunde zu treffen, und danach waren wir dann noch ein bisschen unterwegs in der Stadt. Also dieser Gemeinschaftsaspekt, der sehr positiv ist, aber auch diese, wo ich gemerkt habe, da brauche ich einfach mehr Distanz und auch mehr Platz für mich auch, um da gut in Verbindung zu sein und auch Gott loben, klagen, bitten zu können und da einfach Raum zu brauchen. Also das ist so eine Erinnerung.
Danke, liebe Saskia. Bruno, wie war das bei dir?
Ja, meine unter Anführungszeichen liturgische Karriere hat auch als Ministrant begonnen. Ich habe schon sehr früh begonnen zu ministrieren, noch vor der Erstkommunion, bei einem älteren Priester in einer Grazer Pfarre. Und ich kann mich erinnern, es ist eine nette Episode, ich bin einmal daneben gestanden als Ministrant bei einem Sonntagsgottesdienst, und es waren gerade die Verlautbarungen am Ende der Messe dran, und dieser ältere Priester, der war damals schon knapp vor 80 vermutlich, hat dann irgendwann einmal gesagt, und wir beten den Rosenkranz jeden Tag nach dem Abendessen. Ich musste so herzhaft lachen, dass ich mich leider nicht mehr einkriegen konnte bis nach dem Auszug. In der Sakristei ist es dann wieder gegangen und er hat mich gefragt, ja, was hast du? Und ich wurde dann so perplex und konnte dann auch nicht darauf reagieren und sagen, dass er sich versprochen hat. Das wurde ihm dann eh nachher gesagt, aber das war sehr, sehr lieb, das ist mir in Erinnerung geblieben. Wenn ich so schaue auf, unter Anführungszeichen, diese meine frühen Jahre, dann waren es irgendwie prägende Priestergestalten, gell? Die mir heute noch irgendwie zu denken geben. Gell? Angefangen von diesem älteren Priester, den ich unter Anführungszeichen als nüchternen Liturgen wahrgenommen habe. Also mit 8, 9 Jahren war es eher so dieses Staunen, dieses Mitgehen, dieses Erleben, noch nicht unbedingt reflektiert, aber da habe ich gemerkt, also da tut sich was, gell? Da tut sich auch was mit mir. Dann an einen anderen Priester kann ich mich erinnern, er war auch nicht mehr der Jüngste, der hat ganz gut mit Kindern und Jugendlichen kennen, trotz seines unter Anführungszeichen Alters. Gell? Also du hast gemerkt, der ist innerlich jung geblieben und versucht, die Liturgie dementsprechend dynamisch zu gestalten. Und an einen dritten Priester kann ich mich auch erinnern, der war so plus minus 40 damals, und ich würde ihn bezeichnen als experimentierfreudig. Gell? Der hat Dinge ausprobiert, durchaus auch partizipativ mit den Menschen gemeinsam Dinge entwickelt. Auch ich durfte manchmal Teil dieser unter Anführungszeichen Entwicklungsgruppe sein, wo wir einfach gesagt haben, probieren wir mal aus und schauen wir, wie das wirkt. Gell? Und haben noch reflektiert und evaluiert, und das war irrsinnig spannend, weil man dadurch auch gemerkt hat, dass kleinste Veränderungen in der Liturgie durchaus auch größere Auswirkungen im Positiven wie auch teilweise im Negativen rumkommen. Und insofern würde ich sagen, wenn ich zurückschaue auf diese meine frühen Jahre, dann waren es so vor allem diese drei Priestergestalten, die mich liturgisch sehr geprägt haben. Elisabeth, wie war es bei dir?
Ja, ich habe eigentlich viel meiner Volksschul-Religionslehrerin zu verdanken, die einfach einen ganz tollen Religionsunterricht gemacht hat. Ich komme aus einer Familie, die nicht kirchlich oder kirchlich sozialisiert eben ist, aber meine Eltern haben mir das trotzdem ermöglicht, weil also ich habe am Berg oben gewohnt, die haben mich dann trotzdem halt jeden Sonntag zur Kirche eben gebracht, sodass ich da gerne mitfeiern konnte. Und ich war dann auch eine kurze Zeit lang Ministrantin, aber da hat es so ein Erlebnis gegeben, das mich dann eher wieder abgeschreckt hat. Also ich war ungefähr 8 Jahre alt und natürlich dementsprechend klein und hätte das Weihrauchfass dem Priester reichen sollen. Und das war einfach zu weit unten natürlich für ihn, also er konnte den Weihrauch nicht nachlegen. Und dann hat er mir so irgendwie angefangen, ja, soll ich mich vor dich hinknien? Und einfach diese Vorstellung war für mich so schrecklich, dass ich einen Priester vor mich hinknien könnte, dass ich dann einfach ja, meinen Ministrantinnen-Dienst beendet habe. Und bei mir ist es dann aber relativ bald auch weitergegangen musikalisch. Also diese Religionslehrerin hat mich gefragt, ob ich nicht Orgel spielen lernen möchte. Und ich habe sofort Ja gesagt, um so genau nachzudenken, was das bedeutet, und habe dann eben auch Orgelunterricht genommen und relativ bald die Gottesdienste in unserer Filialkirche eben gespielt. Und das war dann auch insofern eine besondere Zeit, weil der Pfarrer dann einfach immer gemeinsam mit mir den Liedplan gemacht hat. Also ich habe schon sehr früh dann eigentlich mich gut im Gotteslob ausgekannt, und eben wir haben dort auch im Laufe der Jahre, also dort gespielt dann bis zur Matura, ein schönes Repertoire uns erarbeitet. Also angefangen haben wir mit Schubert und Heidenmesse, und das ist dann aber doch einfach viel mehr geworden, und das hat mir sehr, sehr große Freude einfach bereitet. Das war wirklich schön, und so bin ich einfach in die Liturgie hineingewachsen. In der Zeit der Firmenvorbereitung kann ich mich erinnern, da habe ich dann gestreikt, weil da mussten wir die Messe mitfeiern, und ich habe gesagt, das mache ich sicher nicht, weil wenn, dann gehe ich dort freiwillig hin. Also ich habe mich dort dann irgendwie ein wenig ausgeklinkt, aber ja, habe dann einfach eben über die Musik wieder zurückgefunden sozusagen.
Weil du gerade sagst, Elisabeth, du hast über die Musik dann wieder zurückgefunden zu einer intensiven liturgischen Praxis. Da möchte ich gern anknüpfen, weil für mich auch die Musik und der Gesang, vor allem der Gesang, entscheidend waren dann während meines Studiums und auch danach in der Liturgie einen ganz, ganz großen Schatz zu erfahren, einen spirituellen Schatz und einen Schatz auch für die persönliche und für das gemeinschaftliche Wachstum. Ich war dann nach der Matura im Studium der Theologie in Graz und bin auch ins Priesterseminar eingetreten, und wir haben dort ein sehr intensives liturgisches Leben gepflegt, und meine Aufgaben waren vor allem auf der musikalischen Seite gegeben. Also ich habe Orgel gespielt, ich habe als Kantor sehr viel gesungen, aber auch einfach in der Gemeinde und in verschiedenen Chören. Und da habe ich mir einerseits natürlich viel Wissen angeeignet, was liturgische Musik und liturgischen Gesang betrifft, aber noch wichtiger war für mich eigentlich die Erfahrungsebene, nämlich durch das Singen und Musizieren einen tiefen Eindruck zu gewinnen von dem, was im Gottesdienst an Erfahrung möglich ist. Und zwar an Gemeinschaftserfahrung, aber auch an Erfahrung von Ausgerichtetsein auf eine größere Wirklichkeit. Und das war dann einerseits sehr traditionelle Kirchenmusik mit Chorliteratur aus den verschiedenen kirchenmusikalischen Epochen, die wir mit dem Grazer Domchor gesungen haben und später auch mit so Spezialensembles. Auf der anderen Seite auch gregorianischer Choral. Also ich habe lange Zeit sehr, sehr gerne lateinischen Choral gesungen mit der Grazer Choralschola, sowohl innerhalb der Liturgie als auch außerhalb der Liturgie. Und genauso gerne aber auch neues geistliches Lied oder einfach Gemeindegesang in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und da habe ich auch für mich entdeckt, dass es ganz unterschiedliche liturgische Stile gibt. Auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es unterschiedliche liturgische Stile, die alle auch ihr Potenzial haben und die man situationsgemäß eigentlich als Gestaltungsfrage, als Gestaltungsaufgabe einsetzen und auch verwenden kann, um wirklich auch mit den Menschen, mit denen man es jeweils zu tun hat, wenn Gottesdienst gefeiert wird, den richtigen Ausdruck des Glaubens dann auch zu finden. Und das kann eben ein lateinisches Choralamt sein, das kann neues geistliches Lied sein, das kann eine Konzert- oder kirchenmusikalische Literatur sein, die man vielleicht sonst öfter nur mehr im Konzert hört, die aber ursprünglich auch aus der Liturgie herausgewachsen ist. Und ich habe auch viele Liturgien miterlebt, wo es durchaus produktiv war, diese Stile auch zu mischen, zum Beispiel. Ja. Von daher bin ich bis heute eigentlich sehr, sehr offen für variable Gestaltungen von Liturgie, jetzt nicht nur was Musik betrifft, sondern auch was Texte betrifft, was einzelne rituelle Elemente betrifft. Ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, und über das Katholische hinaus habe ich dann auch Erfahrungen gemacht mit Liturgien aus anderen Konfessionen, mit Liturgien aus dem evangelischen Bereich oder aus dem orthodoxen Bereich, bis hin in letzter Zeit immer stärker auch zu interreligiösen Feiern, wo dann auch aus anderen religiösen Traditionen Elemente hereinkommen.
An der Stelle kann ich gut anknüpfen. Ich war als 19-Jährige mal mehrere Monate in Russland und habe dort gearbeitet in einer für mich fremden Kultur, einer fremden Stadt mit einer Sprache, die ich zwar gelernt habe, aber in der ich noch nicht heimisch war. Und dort haben mir Liturgien auch Heimat vermittelt, also sowohl evangelische Gottesdienste, aber auch russisch-orthodoxe, katholische, wo ich mich erinnere, dass wir die in einem Wohnzimmer zum Beispiel gefeiert haben und diese Gemeinschaft über Konfessionen hinweg, aber auch diese tiefe Verbundenheit, wo ich gemerkt habe, also ein Gottesdienst ist für mich so Heimat, auch eine Verbindung zu meiner tatsächlichen, also jetzt Heimat, wo ich herkomme, nach Deutschland, und damit auch verbunden für mich diese ja, weltumspannende und auch zeitübergreifende Gemeinschaft von Glaubenden, die für mich sehr wichtig ist. Also jetzt auch in Gottesdiensten zu denken an Menschen auf der ganzen Welt, vielleicht auch mal Texte zu beten, auch jetzt, wenn ich an Klagepsalmen denke, die jetzt vielleicht momentan nicht meine Worte sind, aber auch die zu beten, wissend, es gibt Menschen auf der Welt, die jetzt gerade klagen, und dann auch wieder Loblieder zu singen. Und ja, bei Lobliedern, gut, das ist auch schwierig, die zu singen, wenn man sich jetzt gerade nicht in der Stimmung des Lobens fühlt. Ja, aber vielleicht sich auch da hinein versetzen in diese ja, Gemeinschaft. Also ich habe dort ein Zuhause auch gefunden in diesem gemeinsamen Beten in der Fremde. Und ja, also daran habe ich jetzt gerade gedacht.
Ja, da schließe ich nochmal an. Vielleicht einerseits bei dem Thema der Loblieder. Also in meiner Jugend bin ich dann irgendwie in der charismatischen Erneuerung gelandet und da spielt natürlich auch die Musik eine sehr wesentliche Rolle. Ja, vor allem der Lobpreis eben, das war was mich dann doch einige Jahre sehr geprägt hat. Aber später dann, als ich in Graz war, durfte ich auch vielleicht eine ähnliche Erfahrung machen wie du in Russland. Ich habe jahrelang im Chor der russisch-orthodoxen Gemeinde gesungen und das war insofern eine sehr, sehr spannende und schöne Erfahrung. Die Chorleiterin war eine damals schon ältere Dame, eine Russin, die eben diesen Chor geleitet hat. Ihr Mann war ein gebürtiger Deutscher und er war evangelisch, war auch in einer evangelischen Pfarrgemeinde in Graz sehr aktiv. Und die beiden haben einfach eine wunderbar konfessionsverbindende Ehe geführt. Das war einfach wirklich schön. Also wir haben als russisch-orthodoxer Chor dann manchmal auch in der Kreuzkirche eben gesungen. Und ihr Mann war eben sehr oft mit, wenn wir die Gottesdienste in der Schatzkammerkapelle Maria Hilf gefeiert haben. Und spannend war irgendwie auch, dass in diesem Chor also ein paar Katholiken, Katholikinnen waren, aber die meisten waren, glaube ich, ausgetreten. Dann einer war griechisch-orthodox und eben diese russisch-orthodoxe Chorleiterin. Aber es war eben also auch eine wirklich gute Gemeinschaft und sehr, sehr viele schöne Liturgien, die wir miteinander gefeiert haben.
Inwiefern schön?
Weil es so anders war als das, was mir vertraut war. Und also ich habe zwar Russisch auch gelernt auf der Uni, aber wir haben natürlich altkirchenslawisch gesungen. Das heißt, ich habe meistens keine Ahnung gehabt, was wir da singen, außer bei Gospodi Pomiluj war es klar, dass das irgendwie so mit Herr erbarme dich oder so ist. Aber es war eben eine Liturgie, die noch viel, viel geheimnisvoller als die katholische ist. Und natürlich, also wenn man nichts versteht, dann ist es noch einmal ein größeres Geheimnis. Aber es war einfach ja wirklich schön, Teil dieser Liturgie zu sein. Und als Chor ist man ja in einem russisch-orthodoxen Gottesdienst die ganze Zeit gefordert. Also es waren da zum Teil sehr anstrengende Gottesdienste, die dann oft 2-2,5 Stunden gedauert haben. Und wir mussten da die ganze Zeit vorne stehen und wenn es sehr heiß war, dann war das irgendwann auch unangenehm. Aber trotzdem insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
das alle von der Musik gesprochen, ich meine, ihr könnt alle gut singen, spielt eines oder mehrere Instrumente, diese Begabungen bringe ich nicht mit, aber als Mitfeiernder bzw. als Zuhörender, es ist interessant, wenn ich so meine einzelnen Stationen noch einmal jetzt durchgehe und vielleicht einen musikalischen Schwerpunkt setze oder einen anderen Schwerpunkt in der Liturgie jetzt setze und nochmal drauf schaue, was hat sich mir gezeigt, gell? Dann docke ich ein bisschen bei dir an, Peter. Also ich war auch 3 Jahre im Seminar, war dann zwischenzeitlich einmal Bischofszeremonier am Dom und auch auswärts, bin jetzt Liturgiereferent. Und wenn ich so diese 3 Felder jetzt noch einmal zusammenschaue, dann ergibt sich für mich ein vielfältiges Bild von Liturgie. Und ich muss sagen, das ist schön. Also Liturgie ist nicht was Monotones, was Eintöniges, sondern etwas, was versucht, die Lebenswirklichkeiten der jeweiligen Gemeinden oder den Lebenswirklichkeiten auch gerecht zu werden, ich sage es jetzt einmal so. Und das zeigt sich in der musikalischen Gestaltung, das habt ihr ja schon erwähnt, und das erlebt man, glaube ich, dann auch auf der anderen Seite sozusagen derjenigen, die unter Anführungszeichen nur mitsingen bzw. auch nur zuhören dürfen. Und das ist ja auch ein Geschenk, und sich so einschwingen zu können in diese Form der Christusbegegnung. Das zeigt sich aber auch an den unterschiedlichsten Orten, das erlebe ich jetzt stärker natürlich als bei einer Bischofsliturgie, diese Spannung auszuhalten zwischen dem, was das Messbuch unter Anführungszeichen vorschreibt, und diesem pastoralen Aspekt, den man immer versucht, auch mitzudenken und mitzuplanen in der Vorbereitung. Und das macht's für mich, das macht für mich Liturgie spannend, gell? Diesen beiden Polen gerecht zu werden. Liturgie auf der einen Seite, das Vorgegebene, die Tradition, und durchaus im positiven Sinn des Wortes. Also der Begriff Tradition wird ja oft auch negativ konnotiert oder verstanden, aber dass uns da auch etwas übertragen, übergeben und auch geschenkt wird, auch an liturgischen Schätzen, dies gilt dann auch nochmal im Heute sozusagen zum Leben erstehen zu lassen, das macht für mich Liturgie spannend, bis heute.
Ja, da denke ich jetzt gerade daran, wie, also ich war eine Zeit lang ja Mesnerin auch und hatte da auch immer die Aufgabe, die Lieder herauszusuchen, unter anderem zur jeweiligen Messe. Und das ist ja auch so, dass sozusagen es gibt die Vorgaben, meinetwegen es ist ein bestimmter Wochentag oder ein bestimmter Heiliger wird heute gefeiert. Es gibt die Texte, die vorgesehen sind für den jeweiligen Tag, und dann aber auch die Vielzahl der Lieder und dann zu schauen, welches von den passenden Liedern nehmen wir jetzt auch für diesen Tag und können da auch nochmal unsere aktuelle Situation vielleicht auch nochmal reinbringen oder auch oder dann natürlich bei den Fürbitten da zu schauen, welche Fürbitten sind möglicherweise vorgesehen. Also wir haben damals, also es waren Wochentagsmessen, oft die aus dem Buch genommen. Dann kann man natürlich sagen, ja, sollte man eigentlich selber welche schreiben und auch noch mehr auf die aktuelle Situation schauen. Aber sie sind ja auch, jetzt meinetwegen die aus dem Buch, sind dann doch wieder auch passend, weil sie eigentlich allgemeiner sind. Natürlich kann man dann, könnte man auch manchmal was dazu sagen, dass man das spezieller macht für den jeweiligen Tag. Also ich glaube, es gibt in Konzepten oder in Vorgaben sozusagen der Liturgie auch so viel Gestaltungsraum, was sie ja spannend und aktuell dann macht.
Peter, gibt es für dich ein liturgisches Element oder vielleicht eine bestimmte Feierform, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
Ja, ganz spontan fällt mir zum liturgischen Element das Exultet in der Osternacht ein. Der große Gesang, der im Schein der Osterkerze gesungen wird und der die ganze Heilsgeschichte eigentlich umfasst und im Lob der Auferstehung dann mündet. Das wäre so ein Element. Feierform, muss ich sagen, habe ich eine sehr schöne nahe Beziehung und eine Liebe zur Vesperliturgie, weil die für mich so an der Schwelle zwischen Tag und Abend und Nacht etwas sehr Meditatives hat, zum Unterbrechen des Tagesablaufs und zum Eintauchen in eine mystische Dimension. Und Was mir in der Eucharistiefeier besonders gut gefällt, das ist, wenn die Kommunion wirklich als Essen und Trinken gefeiert wird. Also Kommunion unter beiderlei Gestalten. Und ich hoffe, dass es wieder einmal möglich sein wird, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir da wieder zurückfinden.
Danke, Peter. Saskia, was ist für dich ein besonders wichtiges liturgisches Element?
Also mir fällt da sehr spontan das Vaterunser ein. Ich habe ja schon am Anfang auch was dazu gesagt, aber das Gebet, das Vaterunser, ist für mich so wichtig aus verschiedenen Aspekten. Einmal dieser Gedanke auch, dass seit 2000 Jahren Menschen dieses Gebet beten und ich dadurch im Beten verbunden bin mit all diesen, das wie bei den Psalmen oder anderen Gebeten, aber in dieser Reihe stehe derer, die dieses Gebet schon gebetet haben und auch noch beten werden und dadurch eine innere Verbundenheit habe. Und dann merke ich einfach, dass es manchmal so ist, dass ich es ja mitbete und direkt, also auswendig einfach herunterbete und ja, an was anderes denke. Also es ist schon so in mir drinne, dass ich es so beten kann. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke des Gebetes, dass man es vielleicht auch im Alter dann auch wieder so aufrufen kann und vielleicht mitbeten kann, auch weil es unterbewusst da ist. Und dann ist es mir so wichtig auch, weil ich merke, dass es, wenn ich es bewusst auch mitbete, dass es einfach Momente oder Zeiten im Leben gibt, wo die Worte sehr, sehr schwer auch sind. Und sowas wie dein Wille geschehe, ja, kaum aussprechbar ist. Solche Worte und dann, ja, merkt man einfach auch diese Wichtigkeit, diese Tragweite auch des Gebetes.
Danke, liebe Saskia. Bruno.
Ich habe es ja vorher gesagt, ich bin kein Sänger und trotzdem singe ich gerne. Und insofern ist mir jetzt ein Moment eingefallen in der Osternacht auch. Nach dem Osterevangelium wird bei uns traditionell das Lied der Heiland ist erstanden gesungen. Gibt es mit unterschiedlichen Melodien. Und es ist für mich immer in jeder Osternacht, die ich besuche, so ein Fixbestand des Gottesdienstes. Und das Lied geht mir fast ab, wenn es nicht gesungen wird. Gell? Und ich merke, wie sich da diese Festfreude dann verbreitet. Gell? Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei denjenigen, die neben mir stehen, bei der ganzen Gemeinde. Und was das ausmacht in diesem, ich würde fast sagen, Jubelhymnus, unmittelbar nach der Verkündigung der Osterbotschaft einstimmen zu können. Also, da spürt man was und das ist schön, diese Osterfreude, die sich da verbreitet. Die Osternacht ist für mich im Gesamten irgendwie so ein, ich würde fast sagen, ein Gesamtkunstwerk, gell? Wo ich mir schon in meiner Zeit als Bischofszehre und auch jetzt als Liturgiereferent immer die Frage stelle, wie müssen wir die, oder wie können wir die Osternacht unter Anführungszeichen noch besser inszenieren, damit das, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, noch besser erfahren werden kann. Gell? Das fängt vom Lichtritus an und geht genau über diese Höhepunkte und auch hin zur Frage, wie können wir den Spannungsbogen auch über die Eucharistiefeier hinweg halten. Und ein Element im Gottesdienst, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Gabenbereitung. Da bin ich einerseits ein bisschen zwiegespalten, weil ich merke, auf der anderen Seite, bei der Gabenbereitung soll ich ganz viel tun. Gell? Ich soll das Gotteslob aufschlagen. Ich soll ein Lied singen, oftmals das gar nichts mit Gabenbereitung zu tun hat. Ich soll mir Göttaschel rausholen und ein bisschen was ins Opferkerbel werfen. Und auf der anderen Seite merke ich, hoppla, das ist ein Moment, was ganz stark etwas mit mir zu tun hat. Und dass da nicht nur irgendwelche Hosen und irgendein Wein zum Altar gebracht werden, sondern mit diesen auch ein Stück von meinem Leben. Und das ist vielleicht in dem Moment, wo ich so viel parallel machen soll, mehr Kopfsache, aber ich hoffe, dass es mehr Herzsache wird. Elisabeth, wie ist es bei dir mit den Elementen und Feierformen?
Also mir fällt so als erstes ein ganz besonderer Gottesdienst, den ich nicht mehr so oft wahrscheinlich mitfeiern werde, war die Altarweihe in Münzgraben nach der Renovierung in der Kirche. Also, und da besonders die Salbung des Altares. Das war so ein besonderer Moment für mich, das einfach miterleben zu dürfen. Das war wirklich sehr, sehr bewegend und schön. von den Feierformen her lerne ich immer mehr zu schätzen, so Vigilfeiern, so inspiriert von der Grazer Pfarre Herz Jesu, vor allem von der Pfingstvigil, wo wir jetzt eben auch in unserem Pfarrverband im Grazer Westen das heuer wieder feiern werden, auch wo dann ein junger Mann sich firmen lassen wird. Und das sind einfach ganz besondere Gottesdienste, weil sie meditative Elemente beinhalten, weil sie schöne Musik einfach haben und auch ein Moment eben auch der Stille zum Beispiel, das mir ganz besonders wichtig ist in vielen Gottesdiensten. Und das Dritte, was ich noch erwähnen möchte, ist für mich auch ganz schön und berührend jedes Jahr am Karfreitag, wenn sich nach dem Einzug alle auf den Boden legen. Einfach diese Prostratio, wo es dann wirklich Stille ist und mich das einfach jedes Jahr aufs Neue wieder sehr, sehr berührt.
Ja, danke schön. Ich glaube, das waren einige Einblicke in unsere eigenen liturgischen Biografien. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und freuen uns, wenn Sie wieder zuhören bei der nächsten Folge. Worum es geht, wissen wir noch nicht, aber oder wissen wir das? Nein, wissen wir nicht, gell? Wenn Sie eine Frage für uns haben, dann schicken Sie uns die bitte per Mail an elisabeth.fritzl@graz-seckau.at. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.